Ich lese den Text von der heutigen Predigt, und zwar ist es Buch Rut, Kapitel 4, die Verse 1 bis 17, und ich lese aus der Guten Nachricht. Boas war inzwischen zum Versammlungsplatz am Stadttor gegangen und hatte sich dort hingesetzt. Da ging gerade der andere Löser, von dem Boas gesprochen hatte, vorbei. Boas rief ihm zu: Komm hierher und setz dich. Und der Mann tat es. Dann holte Boas 10 Männer, die zu den Ältesten der Stadt gehörten, und sagte zu ihnen: Setzt euch hierher zu uns. Als sie sich gesetzt hatten, sagte er zu dem anderen Löser: Du weißt, dass Nomi aus dem Land Moab zurückgekehrt ist. Sie bietet den Landteil zum Verkauf an, der unserem Verwandten Elimelech gehört hat. Ich wollte dir das sagen und dir den Vorschlag machen. Erwirb den Landteil Elimelechs in Gegenwart der hier sitzenden Männer und in Gegenwart der Ältesten meines Volkes. Sag, ob du deiner Verpflichtung nachkommen und von deinem Recht als Löser Gebrauch machen willst oder nicht. Ich will es wissen, denn du bist als Erster an der Reihe und nach dir komme ich. Der andere antwortete: Ich mache das. Boas fuhr fort: Wenn du von Nomi das Feld Elimelechs übernimmst, musst du zugleich die Verpflichtung übernehmen, für die Moabiterin Ruth zu sorgen und anstelle ihres verstorbenen Mannes einen Sohn zu zeugen. Dem wird später das Feld zufallen, damit der Name des Verstorbenen auf dessen Erbbesitz weiterlebt. Ja, wenn das so ist, verzichte ich, sagte der andere. Ich schädige sonst meinen eigenen Erbbesitz. Ich trete dir mein Recht als Löser ab. Ich kann es nicht wahrnehmen. Dann zog er seinen Schuh aus und gab ihn Boas mit den Worten: Erwirb du das Feld. Mit diesem Zeichen bestätigte man früher in Israel bei Geschäftsabschlüssen den Wechsel des Besitzrechts an Grund und Boden. Boas wandte sich an die Ältesten und die anderen anwesenden Männer und sagte: Ihr seid heute Zeugen, dass ich von Nomi alles erworben habe, was Elimelech und seinen Söhnen Kilion und Machlon gehörte. Ich habe damit auch die Moabiterin Ruth, die Witwe Machlons, als Frau erworben und die Verpflichtung übernommen, an Machlons Stelle einen Sohn zu zeugen, dem sein Erbbesitz gehören wird. Machlons Name soll in seiner Sippe nicht vergessen werden und seine Familie soll in dieser Stadt und in Israel bestehen bleiben. Ihr habt meine Erklärung gehört und seid dafür Zeugen. Die Ältesten und alle Männer auf dem Platz am Tor sagten: Wir sind dafür Zeugen. Der Herr mache die Frau, die in dein Haus kommt, kinderreich, wie Rahel und Lea, die zusammen das Haus Israel groß gemacht haben. Mögest du in der Sippe Ephrat zu Reichtum und Einfluss gelangen und möge dein Name berühmt werden in Bethlehem. Durch die Nachkommen, die der Herr dir durch diese Frau geben wird, soll deine Familie so bedeutend werden wie die Familie von Peres, dem Sohn von Tamar und Juda. So nahm Boas Ruth zur Frau. Der Herr ließ sie schwanger werden und sie gebar einen Sohn. Da sagten die Frauen zu Nomi: Der Herr sei gepriesen, er hat dir heute in diesem Kind einen Löser geschenkt. Möge der Name des Kindes berühmt werden in Israel. Er wird dir neuen Lebensmut geben und wird im Alter für dich sorgen. Denn es ist ja der Sohn deiner Schwiegertochter, die in Liebe zu dir hält. Wahrhaftig, an ihr hast du mehr als an 7 Söhnen. Nomi nahm das Kind auf ihren Schoß und wurde seine Pflegemutter. Ihre Nachbarin kamen, um ihm einen Namen zu geben. Denn sie sagten: Nomi ist ein Sohn geboren worden. Und sie gaben ihm den Namen Obed. Obed wurde der Vater Isais, Isai der Vater des Königs David.
Ja, die Geschichte von der Ruth, da sieht man ja auch ein bisschen, wie Gott etwa im Hintergrund am Wirken ist und auch so durch Kleinigkeiten. Und ich habe gestern vor einer Woche auch so etwas erlebt, wo man in diese Kategorie einstellen könnte. Und ich habe gefunden, das muss ich euch noch kurz erzählen. Und zwar haben wir das Konzert von Tobi Meyer vor einer Woche, was übrigens mega genial war. Und es ist so am 7. hat es ja angefangen. Nein, wann hat es? Ist ja egal. Ich weiss nicht mehr. Einfach kurz bevor es angefangen hat, bin ich dort hingestanden, beim Eingang und habe so ein bisschen geschaut und habe mich gefreut auf diese vielen Leute, die ich nicht gekannt habe. Und dann ist ein Mann an mir vorbeigelaufen, schaut mich, also erst zuerst ist er rausgelaufen, habe schon gesehen, dass ein schönes farbiges Oberteil angehabt, ist mir aufgefallen, aber nur so beiläufig. Dann kommt er wieder zurück und schaut mich nicht an und ich sage, grüezi. Und dann schaut er gerade nochmal und ich denke, ah, den habe ich ja schon mal gesehen. Aber er hat nicht gewusst. Und dann läuft er weiter. Und im dritten Moment denke ich, halt, du bist der Mike. Und er schaut mich da, bleibst du also, wieso weißt du das? Und dann denke ich, du bist der Mike. Also gerade den Nachnamen können sagen. Das sage ich jetzt nicht, das wird aufgenommen. Das wird aufs Internet gestellt. Du bist von heute, weißt du nicht mehr. Wie ist das heisst? Wir haben miteinander gewohnt, wo wir Buben waren. Jetzt hat das mein Nachbarsbub gewesen. Und wir sind beide in einem völlig nicht gläubigen Umfeld aufgewachsen und ich hatte keine Ahnung, dass der jetzt, und hat dann noch geschwätzt, der ist jetzt auch mit Jesus unterwegs und ist begeistert von Jesus und der ist dort immer ein Mega-Schlingel gewesen. Also das ist ja noch schlimmer als ich. Und jetzt hat Gott mit dem Mike einen Weg gemacht und ich habe es mitbekommen. Also Gott hat mir das wirklich geschenkt. Das habe ich so den Hammer gefunden. Und so ist auch Gott auch immer wieder so ein bisschen im Versteckten am Wirken. Und auch in diesem Buch. Jetzt sind wir am Ende von dem Buch Ruth. Das ist eine wunderbare Geschichte, die eigentlich ganz schwer anfängt. Vielleicht noch mal kurz für die, die noch nicht dabei sind am Anfang. Es hat ja angefangen, dass Elimelech und seine Familie wegen einer Hungersnot ausgereist sind aus Israel auf Moab in das Land von der Finden eigentlich von ihnen. Und dort ist Elimelech gestorben, die beiden Söhne sind gestorben und die beiden Söhne vor der Kurate noch moabitische Frauen. Also es ist eine riesen Not eigentlich gewesen, auch für die Naomi. Und sie ist dann zurückgekehrt mit der einen Schwiegertochter, der Ruth. Ihr eigenes Land. Und dann ist auch ganz viel zwischenmenschliche Hingabe kommt da vor. Also es ist ein mega starkes, auch ein Beziehungsbuch. Und am Ende von einem Buch, wo wir jetzt so stehen, ist es gut, wenn man wieder einmal zurückschaut und das Ganze, was man sieht, ein in einen grösseren Zusammenhang stellt. Also toll finde ich ja, dass wir jetzt gerade gehört haben, das hat ein Happy End gegeben. Ich bin so der Happy End-Film-Typ. Nur ist das kein Film, das ist eine wahre Geschichte. Aber das ist wirklich schön. Es gibt eine Hochzeit und ein Kind. Die Ruth, die ist definitiv integriert in Israel. Dann Naomi, ihre Altersvorsorge ist gesichert. Der Boas kommt eine tolle Frau über. Was will man noch mehr? Was für eine Wende, auch wenn man das erste Kapitel gesehen hat. Am Anfang haben ja die Ruth und Naomi nicht gewusst, wie es rauskommt. Die sind, denen ist es so schlecht gegangen. Und die haben ja nicht gewusst, dass es mal so ein Happy End gibt. Sie müssen durch ganz viel Leid durch. Das Buch Ruth zeigt, was es bedeutet, an der Hand von Gott zu gehen. Nämlich, dass es bei Gott immer weitergeht, selbst wenn wir das Gefühl haben, hey, ich bin am Ende von meinem Latein. Und das darf uns auch Mut machen. Ich glaube, der entscheidende Punkt ist schon passiert im ersten Kapitel am Schluss, wo Naomi gesagt hat, ich kehre um. So, das ist auch sinnbildlich, so das Umdrehen. Sie ist umgedreht zum eigenen Volk zurück und damit eben auch zurück zu Gott und seinen Möglichkeiten. Sie ist zurück eigentlich zum Segensraum von Gott. Und dort, eigentlich mit dem Zurückwenden, kommt eigentlich eine Schlüsselstelle vor, wo die Ruth ihrer Schwiegermutter sagt, dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Das ist ein riesen Bekenntnis. In dem Sinne hat sie sich an ihre Schwiegermutter gebunden und hat mit dem gesagt, ich sorge im Fall für dich. Und vor allem auch ist es ein Abwenden gewesen, ein öffentliches, vor ihrem eigenen Volk, das Götze verehrt hat. Hin zu dem wahren Gott, zum einzigen Gott und seinen Möglichkeiten. Und die Möglichkeiten, die erfahrt sie dann hautnah. Wenn man vorher sieht, 10 Jahre lang war sie mit dem Machlon geheiratet, bevor er dann gestorben ist. Und sie ist einfach nicht schwanger geworden. Und jetzt haben wir gehört, heiraten mit dem Boas, man hat das Gefühl, in der ersten Nacht, paff, schlägt sie, oder? Das heisst auch, der Herr ließ sie schwanger werden. Sie hat eigentlich erlebt, was es heisst, wenn Gott Segen schenkt. Also dort, wo sie am Ende war, ist Gott noch nicht am Ende gewesen. Wenn wir uns Gott zuwenden, dann wenden wir uns immer auch seinen Möglichkeiten zu. Das finde ich noch einen wichtigen Gedanken. Aber oft braucht Gott dazu auch andere Menschen, wie zum Beispiel der Ruth, die Ruth und der Boas. Und so hat der Boas die Ruth heiraten. Übrigens, letztes Mal haben wir ja gehört, dass es ja ziemlich außergewöhnlich gelaufen ist. Also wenn das nicht dabei war, müssen wir es mal nachlesen oder nachhören. Das ist sehr, sehr außergewöhnlich gewesen. Also nicht unbedingt so, wie wir es nachmachen sollten. Aber Gott hat es gebraucht. Also eigentlich hat ja dann die Ruth dem Boas gesagt, du, ich möchte, dass du mich heiratest oder würdest du mich heiraten. Für damalige Verhältnisse war das sehr ungewöhnlich. Also das jetzt, habe ich jetzt noch ein kleines Teil rausgepickt. Das Schlimme habe ich jetzt gar nicht gesagt, das müssen wir nachlesen. Also schlimm. Das Aussergewöhnliche. Und der Boas will die Ruth heiraten. Und er setzt eigentlich ein Stück weit seinen Namen aufs Spiel, weil sollte er mit der Ruth nur einen Sohn haben, dann würde der Sohn den Namen vom Elimelech weiterführen und der Name von Boas, der würde eigentlich untergehen. Der würde vergessen werden. Und da ist ein anderer. Ein anderer, der auch verwandt ist, sogar näher als er, der hat Vorrang im Blick auf den Landkauf und auf das Heiraten von der Ruth, Vorrang vor dem Boas. Und darum geht der Boas zum Stadttor und muss das mit dem anderen klären. Das Stadttor war dort mal wie das Zentrum des Lebens. Da ist alles ein bisschen gelaufen. Auch, es war wie eine Art mobiles Ratshaus gewesen. Wenn du Verträge abgeschlossen hast, ist dort gemacht worden. Und da hat man sich ständig gesehen. Und so ist der Boas einfach mal gegangen und hat gedacht, ja, der wird dann schon gleich mal kommen. Der andere. Und tatsächlich, der ist bald gekommen. Und dann heisst es wörtlich, und das ist jetzt in einer genauen Übersetzung, heisst es da, da sagte er, der Boas, komm herüber, setze dich hierher, du so und so. Und er kam herüber und setzte sich. Das heisst wirklich so. Also in der neuen Übersetzung hat man das rausgenommen, also anders formuliert, aber das ist Elbefelder, wo es eigentlich so weitergeht, wie es wirklich steht, wortwörtlich. Und das ist jetzt schon interessant, oder? Der Name von dem Mann wird nicht genannt. Du so und so. Stell dir vor, ich würde den Sohn zu einer Moderation jetzt gerade. Das ist ja also schon gerade ein bisschen speziell. Aber wir kommen auf das zurück gerade. Und dann verhandelt der Boas sehr weise. Der Boas, der hat sich sicher gut überlegt, er will ihm zuerst dem so und so das Land schmackhaft machen. Du bist näher dran als ich, als Löserverwandte, würdest du es kaufen? Und der denkt gerade an, oh, das ist spannend, gutes Geschäft, Land ist immer gut. Und sagt, ja, ich möchte. Der Boas ist natürlich nicht überrascht, mit dem hat er eigentlich gerechnet wahrscheinlich. Und dann zieht er seine Trumpfkarte aus dem Ärmel und sagt, gut, aber zum Land gehört erstens mal die Ruth, die muss heiraten. Zweitens, sie ist im Fall eine Moabiterin. Und drittens, sie ist die Frau vom verstorbenen Sohn von Elimelech. Und das bedeutet mit anderen Worten, das hat er natürlich gar gewusst, was das heisst. Das bedeutet, der Sohn so muss erstens mal für die Ruth aufkommen. Muss ja, einfach für alles aufkommen. Dann für allfällige Kinder muss er aufkommen. Und sollten die beiden einen Sohn haben, wird das Land auf den Sohn übergehen und somit auch die Familie von Elimelech. Das heisst, der Sohn so hat eigentlich das ganze Geld, das er gezahlt hat, wäre weg. Und das finde ich nicht so toll. Das ist zu viel der Wohltätigkeit für den Sohn so, darum lehnt er dankend ab. Für ihn ist es ein Verlustgeschäft, das will er nicht. Und darum sagt er zum Boas, übernimm du den Loskauf, also das Loskaufrecht. Und jetzt ist der Weg frei für den Boas, die Ruth zu heiraten. Mit dem gleichen Risiko übrigens, ja, habe ich vorhin erwähnt, oder? Mit dem gleichen Risiko, dass sein Name nicht weitergeführt wird und verloren geht. Jetzt muss ich aber schon noch ein Wort für den Sohn so einlegen, in die Waagschale. Ich würde gerne seinen Namen nennen, aber ich kenne ihn nicht. Das war kein böser Mensch, oder? Der müsste da keinen Vorwurf machen. Der hat einfach normal vernünftig gehandelt. Das würden wir wahrscheinlich alle im Normalfall auch so machen. Obwohl es vielleicht nicht immer richtig ist. Und somit gleicht er eigentlich der zweiten Schwiegertochter, die im ersten Kapitel vorkommt. Die heisst ja Orpa. Dort hat Naomi gesagt zu ihren Schwiegertöchtern, hey, geht zurück, ich bin allein, ich habe keinen Mann, keinen Sohn, ich kann euch nicht mehr helfen, ich kann euch nicht versorgen. Geht zurück zu euren Eltern. Und Orpa war vernünftig, wie der Sohn so, und hat gesagt, ah, okay, es fällt mir schwer, aber es ist gut, ich mache es. Sie ist gegangen. Die Ruth ist nicht gegangen, die war unvernünftig. Und also darum, ich muss ein bisschen in Schutz nehmen, gleich wie Orpa. Aber doch haben die beiden, die Orpa und der Sohn so, letztlich ihr eigenes Wohl im Blick gehabt. Und der Herr Sohn so verschwindet dann wieder in der Anonymität. Sein Leben hat eigentlich keinen wesentlichen Einfluss über die Familie raus, weil er das Opfer verweigert hat. Geht es nicht vielen Menschen gleich wie dem Sohn so? Man will sich einen eigenen Namen machen, aber sicher nicht den von anderen fördern, zu unseren Ungunsten. Vielleicht mögt ihr euch erinnern, wo wir das Intro gesehen haben, am Anfang hatte es ein Bild gehabt. Zwei Männer sind da gestanden und der eine hat ganz viele Viereckchen hat ihm gefehlt und er hat eins am anderen angestreckt, dem hat nur noch eins gefehlt. Das Bild hat mich mega bewegt. Eigentlich geht es genau um das, oder? Für wem sein Name? Tun wir uns einsetzen für den eigenen oder für andere? Und man kann sich schon fragen, oder, wo soll ich mich investieren? Meistens fragt man das nämlich, lohnt es sich denn für mich? Wenn es sich lohnt, dann machen wir es. Wenn es sich für mich nicht lohnt, dann mache ich es nicht. Also wir beurteilen die Sachen so in dieser Art und treffen dann unsere Entscheidung. Wenn es sich lohnt, ja, sonst nein. Interessant ist, dass Ruth völlig anders gehandelt hat. Und was ist dabei rausgekommen? Und jetzt müssen wir mal gut anschauen, was wir vorher gehört haben. So die Schlussszene, was ist rausgekommen? Alle reden von der Naomi. Wer hat das Baby auf dem Schoss? Naomi, nicht Ruth, Naomi. Und die Nachbarinnen, mit wem redet es? Mit der Ruth oder mit der Naomi? Sie reden mit der Naomi. Oder, also, wer ist im Mittelpunkt? Es ist Naomi. Und was ist mit der Ruth? Jetzt könnte man sich schon ein bisschen fragen, oder? Ich meine, sie ist ja schließlich die, was Happy End ermöglicht hat. Sie hat als Moabiterin Ehelosigkeit in Kauf genommen und ist dann mit der Ruth mitgegangen. Sie war bereit, seinen älteren Herrn zu heiraten. Und das war ja entscheidend, wenn sie im dritten Kapitel wird auch gesagt, sie hätte ja gleich auch eine jüngere Herr die Frage kommen. Und sie hat aber gesagt, nein, ich heirate den Boas, weil durch das bleibt das Land im Besitz von der Naomi. Wenn sie irgendeinen anderen genommen hätte, so einen Bo, einen Schönling, dann wäre das nicht passiert. Also sie hat eigentlich alles gemacht für andere. Sie hat nicht für ihren eigenen Namen gedacht. Und jetzt steht sie so ein bisschen nebenzu und alle sind auf den Bübel und Naomi ausgerichtet. Und wir können denken, ja, jetzt ist Ruth ein bisschen die Gelackmeierte oder die Dumme, oder, die noch ein bisschen dasteht. Also wir wissen ja nicht, ob es der Naomi so, der Ruth so gegangen ist, emotional. Es wird nicht gesagt. Aber es ist wie gar nicht das Thema. Es ist gar nicht entscheidend. Weil am Ende von dem Buch Ruth haben wir ja den Stammbaum. Ich lese mal den Stammbaum vor. In den Versen 18 bis 22. Dies ist der Stammbaum, der mit Perez begann. Perez war der Vater von Hesron. Hesron war der Vater von Ram. Ram war der Vater von Aminadab. Aminadab war der Vater von Nachshon. Nachshon war der Vater von Salmon. Salmon war der Vater von Boas. Boas war der Vater von Obed. Obed war der Vater von Isai. Und Isai war der Vater von David. Und mit dem zeigt es eigentlich auch die Bibel, dass bei der Ruth um viel mehr gegangen ist, als ums eigene Leben. Die einfache und treue moabitische Frau, die ist Urgroßmutter geworden vom grössten König, den Israel je hatte, vom David. Und der König, der Urenkel von der Ruth, hat als König Israel auf eine neue Ebene gebracht. Punkto Macht, militärische Sicherheit, punkto Wohlstand, aber auch punkto Beziehung zu Gott. Auf diesen 150 Psalmen, die wir haben in der Bibel, hat David 73 Psalmen geschrieben. Das sind ja Lieder, die Gott besingt. Und hat damit ganz stark eigentlich die Nähe vom Volk Israel zu Gott gefördert. Und ja, geht ja noch weiter. Die Psalmen haben wir heute immer noch. Und nicht nur in Israel, fast über die ganze Welt hinein sind die. Was für ein Einfluss durch den Urenkel von der Ruth. Und der Stammbaum zeigt, die Ruth ist nicht nur Teil von ihrer eigenen Geschichte, die dort mal gespielt hat. Sie ist Teil von der Heilsgeschichte Gottes. Also man kann sagen, von der Rettungsgeschichte, vom Rettungsplan, den Gott hat mit uns Menschen. Also Teil von etwas viel, viel Größerem als nur die Jährli, die sich dort abgespielt haben. Ohne sie hätte es David nie gegeben. Die Ruth ist eine viel bedeutendere Person, als das Buch erahnen lässt. Gott würdigt sie aber auch, indem er in seinem ewigen Wort der Bibel ein Buch nach ihr benennt. Und auch, dass wir 3000 Jahre später reden wir noch von ihr. Oder jetzt an 4 Sündigen war Ruth Hauptdarstellerin gewesen. Also das ist schon noch krass. Wenn sie das wüsste, ich glaube, die wäre in Ohnmacht. Also so demütig und bescheiden, wie die war. Das ist mal die eine Seite. Jetzt können wir aber auch fragen, ja gut, aber hey, was bringt das dieser Ruth eigentlich? All das. Was wir jetzt über sie reden, von dem hat sie ja eigentlich ja nichts. Auch die Ahnengalerie, die sie hat, ist schon noch schön, aber was bringt sie denn? Und wenn ich mir diese Frage so stelle, dann zeigt das auch, dass ich irgendwo doch etwa gleich denke wie der so und so. Oder? Dass wir eigentlich genau das in uns haben. Dass es doch irgendwo aufs persönliche Glück drauf ankommt. Ein Prediger hat einmal gefragt, wenn du jetzt die Wahl hättest, entweder du könntest wählen, Teil zu sein von einem grossen, mächtigen Handeln Gottes, wo aber erst nach deiner Lebzeit abgeschlossen wird, oder du könntest wählen, dein aktuelles persönliches Glück. Was würdest du wählen? Das ist eine von diesen mühsamen Fragen. Man wüsste eigentlich, was richtig wäre, aber eigentlich will man es einem anderen fast mehr anmachen. Und mir geht es auch so, oder? Also ich fände es noch cool, wenn wir das mischen könnten. Oder Kombination, das wäre irgendwie noch toll. So, aber offensichtlich habe ich doch auch vielleicht mehr von dem Gen, von dem Sohn so in mir drin, als mir vielleicht lieb ist. Oder ich denke, der namenlose Typ. Aber speziell ist ja schon, dass der Mann, der wird nie erwähnt. Und ich glaube, das ist kein Zufall. Wir haben Gott hat ja kein Problem gehabt, sind so viele Leute werden erwähnt, die keine Rolle gespielt haben. Aber da wollte er, glaube ich, irgendetwas zeigen. Ich meine, er ist nicht einmal eine Randnotiz wert. Nicht einmal eine Randnotiz, ein Satz oder ein Wort. Und er war ja kein Abzocker gewesen. Er war kein Betrüger gewesen. Er hat ein ganz normales Leben gelebt. Und ich glaube, das will das Buch hier rausstreichen. Ein Leben, wo die Dimension Gottes fehlt. Das ist das gewesen. So ein Leben, wo die Dimension Gottes fehlt. Er ist auf sich selber gerichtet gewesen. Und heute gibt es zu Tausenden solche Leben. Und das können nicht die Menschen sein. Und dann mal etwas zu lieb tun, wenn es gerade so reinpasst. Aber letztlich im Ganzen dreht man sich eigentlich um sich selber. Was bringt mir jetzt das oder jenes? Was ist, wenn ich den Job verliere? Was, wenn ich meine Ziele im Geschäft nicht mehr erreiche? Wenn ich andere enttäusche? Was, wenn ich dann Anerkennung nicht mehr bekomme? Wer bin ich dann? Wer hilft mir dann? Was gibt mir Wert in meinem Leben? Und darum muss ich mich um mich selber drehen. Ich muss irgendwo schauen, dass ich die Nase über Wasser habe. Die Ruth hat allen Grund gehabt, so zu denken. Aber sie hat es nicht gemacht, weil sie die Dimension von Gott in ihrem Leben gehabt. Bei der Ruth war diese Dimension definitiv vorhanden gewesen. Sie hat ja Gott in der Familie von ihrem Mann kennengelernt. Und darum hat sie vertraut. Auch wenn ich jetzt so etwas Unscheinbares mache, wie Ehren auflesen. Im zweiten Kapitel war das ein Thema, sie ist Ehren auflesen. Und das war mega unscheinbar, gar nicht weltbewegend. Sie hat gewusst, ich bin auf dem ewigen Weg von Gott unterwegs. Ich bin mit ihm unterwegs. Und das hat ihr gelangt. Das hat ihr gelangt. Auch wenn sie nichts von ihrem Urenkel David gewusst hat. Und bei der Ruth ist sie dann nicht nur bei so bescheidenen Handlungen geblieben. Sie hat ja dann, wie wir es schon gehört haben, ihr Land verlassen, die ganze Kultur, wo sie ihr Wohl war, was sie immer gekannt hat, ihre Sprache. Sie war bereit, einen älteren Mann zu heiraten und so weiter. Das sind alles grosse Vertrauensschritte, die sie gemacht hat. Und gerade in dem Sinne hat sie ganz grosse Fußspuren hinterlassen, die dann auch Gott weitergeführt hat zum Nutzen von so vielen Menschen bis zum heutigen Tag, bis dahin, bis auf Zürich, bis auf all bis Rieden. Das ist ja speziell, oder? Das, was ich hier gemacht habe vor 3000 Jahren in Israel und wir heute in Albisrieden können davon profitieren. Und ich möchte mal fragen, welche Fußspuren hinterlassen wir mit unserem Leben? Welche Fußspuren hinterlassen wir? Kürzlich hat jemand gefragt, wie kann man am Sandstrand spazieren, ohne einen Fußabdruck zu hinterlassen? Und ich möchte die Frage mal in die Runde geben. Hat jemand eine Idee? Wie kann man am Sandstrand spazieren und hinterlässt keinen Fußabdruck? Oder keine persönliche Spur? Genau, aber es ist jetzt auf dem Sand wirklich, nicht auf dem Wasser so halb. Ja? Gute Idee, ja, genau. Aber dann gibt es eine Fußspur vom anderen. Aber vom eigenen gibt es, ja, genau. Aber die Antwort ist eigentlich, oder wenn wir dort laufen, wo alle anderen gelaufen sind, dann hast du keine Fußspur, dann hast du einfach ein Durcheinander. Und das ist genau der Punkt, wenn du das tust, was alle tun, das, was vernünftig ist, dann hinterlässt in deinem Leben keine wesentlichen Spuren. Aber wenn Jesus in uns lebt, dann sind wir zu mehr befähigt als so ein 0815 Leben. Definitiv. Wir sind zu mehr befähigt. Ich kenne zum Beispiel einen Mann, der hat sein Arbeitspensum von 100 auf 80% reduziert, damit er mehr Kapazität hat für das Reich Gottes. Und das war ein grosser Eingriff. Stell dir mal vor, immer Ende Monat hat er die Auswirkungen gemerkt. Der Zahltag war ein ziemlich kleiner, aber der Lohn ist viel höher. Oder? Der Lohn im Himmel. Und ich denke an Mütter, die ihren Beruf auf Eis legen, damit sie ganz für ihre Kinder da sein können. Sie hinterlassen im Leben ihrer Kinder viel wertvollere Spuren, als es irgendwo in einem Geschäft machen könnte. Wisst ihr, als ich da nach 10 Jahren Gemeindeverwaltung gekündigt habe, da ist einfach der Nächste gekommen. Es ist einfach weitergegangen mit dem anderen. Hey, geht's euch noch? Das müsste ich jetzt irgendwie zusammenfallen. Das war gar nichts. Es ist einfach weitergegangen. Kein Problem. Aber bei den Müttern, hey, das wäre nicht so easy, oder? Das ist nicht so easy. Die hinterlassen extrem tiefe Spuren und indirekt ja auch dann im Leben von diesen Menschen, die durch ihre Kinder wiederum geprägt werden. Also es geht dann weiter. Oder ich denke noch an einen Vater von 3 kleinen Kindern im Zürcher Unterland. Der hatte einen tollen Job, entsprechenden Lohn, und hat alles aufgegeben, um Theologie zu studieren. So unvernünftig. Nein, das ist ja wirklich. Aus menschlicher Sicht hat es gestimmt. Aus Gottes Sicht war es unwertvoll. Und er hat ganz deutlich sichtbare Abdrücke im Sand hinterlassen. Die meisten Menschen, wir denken nicht so viel über das nach, was nach uns kommt. Wir denken mehr so im Hier und Jetzt. Und die Bibel sagt uns, im Psalm 90, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Und es ist so, wir haben alle ein Verfallsdatum. Wir haben alle eins. Und im Blick auf das ist es wichtiger, was wir hinterlassen, als das, was wir jetzt für uns erreichen. Was sind Fußspuren, die wir für unsere nachfolgende Generation hinterlassen? Was hinterlasse ich durch mein Leben für andere? Es ist auch mal noch gut, wenn man sich mal eine unangenehme Frage stellt. Der Gedanke, was sagen die Leute, die vor meinem Grabstein mal stehen? Was sagen die über mich? Was war das für eine? Und je nachdem, was du möchtest, jetzt dann hören, also hörst du dann nicht mehr, aber was du möchtest, dir sagen, musst du jetzt entsprechend leben. Sag dir einmal, ja, ja, es war noch nett. Mit anderen Worten, so wie viele andere auch. Oder sag jetzt, nein, es war wirklich eine spezielle Person. Der hat einen Unterschied gemacht in unserem Haus, in unserem Quartier, im Geschäft. Genau, es war fair, ausgeglichen. Aber die Fußspuren, die mir am wichtigsten sind mit Abstand, das sind meine Kinder. Mit Abstand, mein grösstes Anliegen, das ich überhaupt habe in meinem Leben, ist, dass meine Kinder zusammen die Ewigkeit mit mir und meiner Frau verbringen. Also, wenn mich jemand fragt, ich würde sagen, auf die Pistole geschossen, das ist mein grösstes Anliegen, vor allem anderen. Und das hat Auswirkungen auf mein Leben, auf meine Gebete und auch auf wie ich lebe und in aller Schwachheit. Oder? Ich kann es leider bei weitem nicht immer so, wie ich es gerne hätte, aber es ist vor meinen Augen. Und ich hoffe so fest, dass besonders die Eltern, die Kinder daheim haben, dass die das Anliegen ganz fest auch vor Augen haben und anpeilen. Und dazu ist nämlich auch wichtig, dass unsere Kinder auch den Weg in die Gemeinde finden. Weil wenn sie nur ein Ja zu Jesus haben und keine Gemeinde, dann können sie kaum dabei bleiben. Das ist in aller Regel nicht der Fall. Und darum ist es ja wichtig, dass wir immer wieder darüber nachdenken, was für Fußabdrücke kann ich machen, soll ich machen, damit meine Kinder, damit die irgendwo auch einfacher haben, dass Jesus Liebe bekommen und auch gemeint. Die Ruth war eine einfache Frau mit wenig Macht, wenig Einfluss. Aber das, was sie hatte, das hat sie erstaunlicherweise für andere eingesetzt. Und Gott hat das enorm viel dazu getan. Hat das ganz fest veredelt. Sehr erstaunlich. Aber das Gewaltigste, finde ich, das kommt noch. Es gibt nämlich nicht nur den Stammbaum, den wir jetzt gesehen haben am Schluss vom 4. Kapitel. Es gibt noch einen Stammbaum im Matthäus-Evangelium, kurz vor der Weihnachtsgeschichte. Und der Stammbaum, der hört nicht auf mit König David. Der geht weiter bis zu Jesus Christus. Da heißt es, Salmon aber zeugte Boas von der Rahab. Boas aber zeugte Obed von der Ruth. Da wird sie sogar noch wörtlich erwähnt. Obed aber zeugte Isai. Isai überzeugte David, den König. Dann überspringen wir ein paar Verse. Könnt ihr euch nicht merken, den Namen. Und heißt weiter, Jakob aber zeugte Josef, den Mann Marias, von welcher Jesus Christus geboren wurde, der Christus genannt wird. Die Ruth ist Teil vom Stammbaum von Jesus Christus. Und das setzt das Ganze einmal in einen ganz anderen Zusammenhang, in eine andere Dimension. Nicht nur bis zum David, sondern bis zum Messias. Der Messias, der lange ersehnt war dann auch. Der Messias, der an Weihnachten auf die Welt kam, um den Menschen zu helfen. Der als Sündloser bereit war, die Schuld von jedem Menschen an sich zu nehmen und dafür zu sterben. Und so einen Weg zurückzuschaffen, zurück zum heiligen Gott, zum wunderbaren Gott. Und jeder, der Jesus in sein Leben aufnimmt, der wird nach seinem Tod die Ewigkeit im Himmel verbringen. Und wisst ihr, die Ewigkeit ist lang. Und das ewiges Leben ist nicht nur ein Begriff für die Länge eines Lebens, sondern auch für die Qualität. Das ist beides. Es wird unbeschreiblich schön. Übrigens ist uns aufgefallen, Jesus ist ja nach seinem Tod, wo er alles gab für die anderen, ist er auch ein bisschen da gestanden, wie ein der Dumme. Mit der Ruth eigentlich, oder? Er hat alles gemacht für die anderen und jetzt hängt er am Kreuz, ist er tot. Aber Gott hat aus dem selbstlosen Jesus das Größte gemacht, was die Welt jemals gesehen hat. Wir lesen in Philipper 2. Deshalb hat Gott ihn, also Jesus, in den Himmel gehoben und ihm einen Namen gegeben, der höher ist als alle anderen Namen. Höher als alle anderen Namen. Jesus. Der Name Jesus. Und ich lebe so tickt Gott, wo wir kompromisslos für Gottes Sache uns einsetzen und nicht zuerst für unsere eigene, da zieht Gott einen roten Faden, einen unvergleichlich roten Faden durch. Das ist ein Teil von einer Schreibgeschichte, eine Geschichte, wo man unbedingt dabei sein will. Wo man unbedingt Teil davon sein will. Vielleicht hast du durchaus das Gefühl, dass durch dein Leben nichts so Grosses passiert. Du denkst, ja, es geht ein bisschen mehr vorbei oder so. Aber ich möchte dir einfach Mut machen. Schau mal die Ruth an. Hat sie das Gefühl gehabt, durch mich passiert jetzt gerade Weltbewegendes? Es ist einfach gerne auflesen. Oder? Dort. Und das soll uns Mut machen, wo du im Kleinen, aber natürlich auch im Grossen treu für Gott lebst, da wirkt er. Das gibt deinem Leben eine Bedeutung, die über so den normalen Lebenshorizont rausgeht. Und auch egal, ob du dich geliebt fühlst oder nicht, ob du dich fähig fühlst oder nicht. So wie Ruth sich nicht bewusst war, dass Gott eine höhere Absicht mit ihrem Leben hatte, so erkennen wir auch die Zusammenhänge in aller Regel. Erst so aus der Ewigkeitsperspektive. Also wenn Billy Graham heisst, dann gilt das vielleicht nicht, aber bei uns ist es meistens so, du erkennst es erst rückblickend. Und das sollen wir wie auch vor Augen haben. Nicht sagen, ich bin ja nicht so wichtig und zack. Nein, sondern dass man sagt, nein, Gott macht durch mich auch etwas, auch wenn ich es jetzt noch nicht sehe. Und darum ist es also weise, wenn wir uns entscheiden, im Blick auf die Ewigkeit fehlen. Und nicht nur im Blick auf das kurze Leben, das ziemlich schnell durchgeht. Die treue, selbstlose Ruth, die hat ihres, die treue Selbstlosigkeit von der Ruth hat ihr Leben und ihr Vermächtnis bedeutsam gemacht. Oder ihre Treue und Selbstlosigkeit hat das Ganze enorm aufgewertet, auch wenn sie nichts gewusst hat davon. Und ich möchte dir Mut machen, gehe in die nächste Woche im Bewusstsein, Gott wirkt durch dich in total unspektakulären Aktivitäten und Handlungen. Aber natürlich auch noch mehr in deinem außergewöhnlichen Tun. Und so hinterlass fröhlich Spuren, wo sonst keiner durchgeht. Das gibt für dein Leben gibt es eine Bedeutung, die über deine Lebenszeit rausgeht. Und viele andere können profitieren. Und etwas kann ich euch sagen, der Lohn, den Gott für das gibt, der überwiegt jedes Opfer bei weitem. Amen. Ich noch beten. Herr Jesus Christus, wir haben dir jetzt von ganzem Herzen danken für die Ruth-Geschichte, für das, was du uns da vermittelt hast, für die, ja, so nahe am Leben, so geerdet ist die Geschichte irgendwo und man kann so viel auch von uns übernehmen. Und Herr Jesus, schenke uns den Glauben und die Sicht, dass du durch uns deine Geschichte schreibst. Dass wir im Leben von anderen Menschen einen ganz grossen Einfluss haben zum Guten. Sagen das die eigenen Kinder, sagen das einfach Leute, die wir kennen, in der Nachbarschaft, in der Verwandtschaft, im Geschäft. Herr, schenke uns Mut. Gerade auch denen, die vielleicht denken, ich kann ja sowieso nichts. Aber gib uns auch Mut, um ja, grosse Schritte zu tun zwischendurch. Wirklich sagen, hey, im Blick auf die Ewigkeit, ich will etwas bewegen und ich lasse mich beschneiden auf dieser Welt, weil ich weiss, es geht nachher noch weiter. Danke viel, viel mal, Herr, dass du uns näher bist und du willst uns mitnehmen auf den Weg. Auf den Weg, wo du für uns siehst und für andere.